Seit inzwischen 10 Jahren beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe an der BOKU University in Wien intensiv mit Citizen Science und betreibt die Plattform Österreich forscht, um die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Gesellschaft zu stärken.
Für diese Ausgabe von Wissen macht Leute haben wir mit dem Vizerektor für Forschung und Innovation, Professor Christian Obinger, über Citizen Science an der BOKU gesprochen. Wie engagiert sich die BOKU im Bereich Citizen Science? Warum ist es für die Uni attraktiv, Citizen Science zu fördern? Und wo sieht das Rektorat Potenzial für Citizen Science und die Plattform Österreich forscht? Bleiben Sie dran!
Wissen macht Leute.
Herzlich willkommen hier bei Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich forscht. Österreich forscht ist die österreichische Citizen Science Plattform, die von der BOKU University koordiniert wird.
Heute wollen wir Ihnen eine neue Perspektive auf Citizen Science präsentieren, und zwar jene einer wissenschaftlichen Institution. Da die BOKU University Citizen Science seit Jahren aktiv fördert und dieser Podcast auch dort beheimatet ist, freuen wir uns schon, uns dem Thema heute aus dem Blickwinkel der BOKU zu widmen.
Bevor wir gleich aber näher eintauchen, möchten wir noch kurz definieren, was man unter Citizen Science überhaupt versteht. Citizen Science beschreibt das aktive Mitforschen von BürgerInnen in Forschungsprojekten aus einer Vielfalt an Fachrichtungen, zum Beispiel in der Sprachwissenschaft oder in der Genealogie. Für nähere Informationen zu Citizen Science im Allgemeinen empfehlen wir Ihnen unsere erste Sendung. Den Link dazu finden Sie in der Sendungsbeschreibung. Mittlerweile haben wir auch schon eine Fülle an weiteren Sendungen zu den unterschiedlichsten Projekten und Themen produziert und freuen uns, wenn Sie auch dort reinhören.
Nun aber zur heutigen Sendung. Dafür haben Alina Hauke und ich, Lisa Retschnick, mit dem Vizerektor für Forschung und Innovation der BOKU University, Professor Christian Obinger, gesprochen. Wie sich die BOKU im Bereich Citizen Science engagiert, warum sie Citizen Science fördert und welche Potenziale das Rektorat darin sieht, hören Sie jetzt. Ja, lieber Herr Obinger, danke, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Können Sie sich zu Beginn bitte für unsere Hörerinnen vorstellen?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Christian Obinger. Ich bin derzeit Vizerektor für Forschung und Innovation an der BOKU. Ich habe Chemie studiert an der Universität Wien, Chemie und Biochemie in den fernen 80er Jahren, zu einer Zeit, wo das Thema Third Mission und natürlich auch Citizen Science noch kein Thema war. Damals war Forschung und Lehre das, was an der Universität letztendlich getan wurde, und Third Mission ist erst sehr viel später letztendlich wichtig geworden. Ich habe dann auch an der Universität Wien meine Dissertation im Bereich physikalische Chemie durchgeführt und habe mich dann auf eine Assistentenstelle am damaligen Institut für Chemie an der BOKU beworben, die Stelle erhalten und habe dann an der BOKU begonnen, mich mit Enzymen, mit molekularer Enzymologie zu beschäftigen. Das heißt, was mich interessiert in meinem Forschungsbereich ist, sind Metalloenzyme. Das heißt, die Forschungsfrage bei mir ist, welche Rolle Metalle, vor allem Übergangsmetalle, Eisen, Kupfer, Kobalt, Zink und so weiter, in der Katalyse spielen. Also wie Enzyme, Metalloenzyme tatsächlich funktionieren. Ich habe mich dann an der BOKU habilitiert und eine Professur für Proteinbiochemie seit 2011 inne und wurde dann gefragt im letzten Rektorat, ob ich mir vorstellen könnte, zuerst war es wirklich daneben, das Vizerektorat für Forschung auch zu begleiten. Nach einer kurzen Überlegungsphase habe ich dann ja gesagt und jetzt bin ich quasi schon seit fast 6,5 Jahren Vizerektor für Forschung und Innovation an der BOKU.
Jetzt sind sicher nicht alle vertraut mit der BOKU University. Vielleicht könnten Sie die Universität kurz vorstellen.
Ja, sehr gerne. Die BOKU ist eine von inzwischen 23 österreichischen Universitäten. Wir haben vor kurzem, vor 2 Jahren, das 150-jährige Jubiläum gefeiert. Die BOKU ist so eine mittelgroße österreichische Universität mit einem relativ klaren Forschungs- und Lehrfokus. Also ursprünglich war es eine agrarwissenschaftliche Universität, dann kam Forstwissenschaft dazu, Kulturtechnik, Wasserwirtschaft. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es Gärungstechnik, ein weiteres Fach, das an der BOKU dann in Forschung und Lehre gelebt wurde. Später wurde daraus die Biotechnologie, nachdem sich die molekularen Wissenschaften weiterentwickelt haben, vor allem in der Biologie. Landschaftsplanung, Landschaftsarchitektur, Umwelt- und Bioressourcenmanagement waren dann die nächsten Studien. Also ein relativ klarer Fokus in der Lehre. Und wenn man die BOKU mit anderen österreichischen Universitäten vergleicht, dann, wie gesagt, das Profil ist relativ klar und unterscheidbar. Wir an der BOKU reden immer von sogenannten Kompetenzfeldern, entlang derer unsere Forschung und die Lehre ausgerichtet ist. Und diese Kompetenzfelder sind eben typisch für diese Universität. Dazu gehören zum Beispiel Ökosystemmanagement, die Biodiversität ist ein wichtiges Kompetenzfeld. Da wird auch Citizen Science eine große Rolle spielen, spielt eine große Rolle und wird in Zukunft eine große Rolle spielen. Dann typisch für die BOKU ist, wir bilden zum Beispiel auch die gesamte Wertschöpfungskette in der Landwirtschaft ab. Also quasi von der Primärproduktion in der Landwirtschaft bis zu den Lebensmitteln, bis zur Akzeptanz der Lebensmittel durch die Konsumenten. Das ist so ein typisches BOKU-Kompetenzfeld. Ein weiteres ist, und wir haben insgesamt, wie gesagt, 6 davon, das sind eben nachhaltige Materialien, nachhaltige Technologien. Also da geht es darum, dass man eben auch über die Materialien eine Kreislaufwirtschaft etabliert. Dann ist Biotechnologie ein wichtiges Kompetenzfeld und ein Kompetenzfeld beschäftigt sich eben mit der Landschaft, mit Landschaftsplanung, Landnutzung, integrative Wasserforschung, da ist auch die BOKU sehr, sehr stark. Also alles, was mit Wasser zu tun hat, vom Trinkwasser bis zum Abwasser, wird an der BOKU sozusagen beforscht, bis zu den entsprechenden Infrastrukturen, die dazu gehören. Und das letzte Kompetenzfeld, aber auch sehr, sehr wichtiges Kompetenzfeld, das spielt sich vor allem im Bereich Sozial- und Wirtschaftswissenschaften ab. Das heißt Ressourcen und gesellschaftliche Dynamik und da wird sozusagen der wirtschafts- und sozialwissenschaftliche Blick auf die entsprechenden Forschungsfelder gelenkt. Typisch ist eben, dass die BOKU immer versucht, eben Probleme systemisch zu erforschen. Es gibt immer einen naturwissenschaftlichen Blick, einen technischen Blick und eben einen sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Blick. Das wird auch in der Lehre eigentlich seit der Gründung der BOKU so gelebt. Also das läuft für Außenstehende an der BOKU, sprechen die Leute immer vom Drei-Säulen-Prinzip. Also dass in der Lehre bereits dieser gesamtheitliche Aspekt gelebt wird, dieser systemische Blick. Und ich glaube, durch diese 6 Kompetenzfelder kann man diese Universität recht gut beschreiben. Wenn man es mit den anderen 22 Universitäten vergleicht, hat die BOKU da eine sehr einzigartige Position.
Bevor wir jetzt zur BOKU und Citizen Science kommen, Sie haben es schon angesprochen, würde ich Sie noch bitten, den Begriff Third Mission kurz zu erklären, weil Sie es vorher schon in Ihrer Vorstellung erwähnt haben.
Ja genau, Third Mission, also es gibt offensichtlich auch eine First Mission und eine Second Mission und ich habe schon erwähnt, ich bin in den 80er Jahren studiert und da ist eine Universität für Forschung und Lehre gestanden und das ist eben die erste und die zweite Mission. Dann ist man eben draufgekommen, dass man natürlich auch sozusagen die Gesellschaft mit einbinden sollte. Ja, die Universitäten sind ja durch Steuern finanziert, durch öffentliche Gelder finanziert und es ist ein Privileg sozusagen an einer Universität zu studieren, ein Privileg an einer Universität zu arbeiten und eine Universität generiert Wissen, schafft einen großen Mehrwert und da sollte natürlich was in die Gesellschaft sozusagen zurückfließen. Die Gesellschaft sollte teilhaben. Third Mission ist ein sehr, oder dritte Mission ist ein sehr breiter Begriff. Darunter versteht man beispielsweise, dass auch Innovation letztendlich dann in vielleicht Ausgründungen von Firmen mündet. Ja, also Third Mission bedeutet auch, dass an Universitäten ein Technologietransfer gelebt wird. Das heißt, dass entsprechende Patente generiert werden. Die BOKU ist da zum Beispiel sehr, sehr stark. Wir sind eine sehr drittmittelstarke Universität. Drittmittel heißt, unsere Forscherinnen und Forscher sind sehr gut darin, externe Fördergeber oder Fördermittel wieder zurück an die Universität zu bringen. Und daraus entstehen natürlich Forschungsprojekte. Nur damit man eine Idee hat, an der BOKU sind derzeit 950 Forschungsprojekte aktiv. Und im Zuge dieser Forschungsprojekte entstehen natürlich auch Innovationen. Es gibt Diensterfindungen. Diensterfindungen können in Patente münden und aus Patenten können auch Firmen gegründet werden. So ungefähr 3 Firmen pro Jahr Spin-offs entstehen an der BOKU im Durchschnitt. Das ist ein Beispiel für einen Technologietransfer und für Third Mission. Aber Third Mission bedeutet auch, dass unsere Forscherinnen und Forscher beispielsweise jetzt nicht nur Vorträge halten in den wissenschaftlichen Communities, quasi auf Konferenzen fahren und dort halt mit ihresgleichen quasi mehr oder weniger kommunizieren und sich weiterentwickeln, sondern dass man eben auch, was wir nennen, nicht nur Science to Science, sondern eben Science to Practice, dass unsere Forscherinnen und Forscher eben auch in der Praxis sozusagen Vorträge halten, bei Stakeholdern oder auch bei Firmen oder bei öffentlichen Einrichtungen. Und dann natürlich die dritte Kategorie, das würde ich als Science to Public vielleicht bezeichnen, dass man eben auch populärwissenschaftlich aktiv ist und eben versucht, sozusagen eine größere Community für die Wissenschaft zu begeistern. Ja, das hat sich natürlich seit den 2000er Jahren relativ rasant entwickelt. Das heißt, in der Zwischenzeit muss ein Universitätsassistent mehr leisten, als ich zu meiner Zeit leisten musste. Das heißt, er muss nicht nur eine gute Lehre machen, er muss nicht nur wissenschaftliche Erkenntnisse publizieren, er muss sich nicht nur um Projektmittel kümmern, damit er überhaupt forschen kann. Er muss auch noch diese dritte Mission sozusagen dann in seiner ganzen Breite auch beackern. An Universitäten werden ja Forscherinnen und Forscher evaluiert und heutzutage ist es eben nicht nur jetzt die Publikationsleistung, nicht nur die Projekte, nicht nur die Qualität in der Lehre, auch Third-Mission-Aktivitäten werden beurteilt. Ja, Citizen Science wäre ja ein Beispiel davon. Man könnte jetzt bei dritter Mission noch vieles mehr auflisten, aber man kann sich schon vorstellen, was man darunter versteht.
Wegen Citizen Science sind wir ja heute bei Ihnen. Wie engagiert sich die BOKU im Bereich Citizen Science? Was gibt es da schon für Initiativen?
Ich glaube, die BOKU ist, was Citizen Science jetzt betrifft, von den österreichischen Universitäten sich am besten aufgestellt. Citizen Science an der BOKU ist entstanden durch die Initiative von Personen, wie so oft ist an Universitäten. Auch in der Forschung ist es so, das entsteht mehr oder weniger bottom-up. Ja, der Druck kommt von unten und irgendwann poppt es auch in einem Rektorat auf, dass es vielleicht was Interessantes sein könnte. Das weiterentwickelt gehört, das auch finanziell unterstützt gehört und genauso war es im Prinzip an der BOKU auch bei Citizen Science. Ist ja noch relativ jung. Das Citizen Science Netzwerk Österreich gibt es seit 2017. Und da waren halt 2 Personen an der BOKU sehr stark mit involviert, damit es überhaupt einmal geboren wird und damit diese Vernetzung einmal innerhalb Österreichs passiert. Florian Heigl und Daniel Dörler sind nach wie vor die Citizen Science Ansprechpartner, würde man sagen, in Österreich. Die haben das eigentlich zuerst einmal an der BOKU etabliert und haben eben auch das Rektorat aufmerksam gemacht. Ich war damals dann frisch im Rektorat. Ich muss gestehen, dass ich damals noch wenig Ahnung von Citizen Science hatte, aber die beiden haben mich dann letztendlich überzeugt, dass ich die BOKU da stärker involvieren sollte, auch was finanzielle Mittel betrifft. Und diese beiden Kollegen wurden dann letztendlich finanziell ausgestattet. Das heißt, die haben jetzt eine Permanent Position und können eben das Netzwerk mehr oder weniger weitertragen. Und ich glaube, da ist in der Zwischenzeit sehr, sehr viel passiert. Also das hat sich vom österreichischen Netzwerk ja inzwischen zum europäischen Netzwerk entwickelt und es gibt inzwischen seit letztem Jahr, glaube ich, auch eine globale Partnership for Citizen Science, wo die BOKU mit ein Gründungsmitglied neben der Universität Genf ist. Das heißt, für an der BOKU ist es ein wichtiges Thema. Und ich habe ja vorhin die Kompetenzfelder erwähnt, wofür die BOKU in Forschung und Lehre steht. Bei der Aufzählung der Kompetenzfelder hat man schon gesehen, dass das natürlich an der BOKU nicht nur Grundlagenforschung passiert, nicht nur angewandte Forschung, dass das im Prinzip eine sehr interdisziplinäre Ausrichtung der Forschung ist und nicht nur interdisziplinär, sondern transdisziplinär. Die BOKU führt Forschungsvorhaben, die natürlich sehr relevant sind für unsere Zeit, würde ich mal sagen. Jeder kennt wahrscheinlich die Entwicklungsziele der UNO, die 17 SDGs, die eben helfen sollen, sozusagen eben unser Zusammenleben in der Zukunft in neue Bahnen zu bringen, auf neue Bahnen zu lenken. Wir alle wissen, dass wir eben mit globalen Herausforderungen konfrontiert sind. Klimakrise, Biodiversitätskrise, Energieknappheit, Ressourcenknappheit und so weiter. Und da gibt es eben sehr viele BOKU-Themen, wo die BOKU eben auch versucht, Lösungen zu erarbeiten. Und um eben Lösungen zu erarbeiten, braucht es eben mehr als wie den Elfenbeinturm einer Universität. Die Leute müssen raus aus dem Elfenbeinturm einer Universität. Man muss die Gesellschaft mit einbinden, sonst kann die beste Wissenschaft keine Weichenstellungen letztendlich in die Wege leiten. Und die Gesellschaft einbinden kann man mannigfaltig. Man kann sie in die Forschung mit einbinden, wie bei Citizen Science, dass sie eben mitforschen sozusagen. Oder man muss die Gesellschaft auch oder die Akzeptanz vieler Dinge in der Gesellschaft letztendlich erforschen und die Gesellschaft mitgestalten lassen. Das heißt, ich würde sagen, warum BOKU und Citizen Science? Erstens einmal natürlich bottom-up getrieben. Und dann liegt sozusagen in den Genen der BOKU, in dieser Transdisziplinarität und in den Forschungsfragen und natürlich auch in den Lehrkompetenzen der BOKU, dass es notwendig ist, eben die Gesellschaft auf den unterschiedlichsten Ebenen mit einzubinden. Und da sind wir natürlich auch bei Citizen Science.
Jetzt gibt es ja aktuell 11 Citizen Science Projekte an der BOKU. Wie sehen Sie diese Entwicklung? Da hat sich ja, wie Sie schon erwähnt haben, in den letzten Jahren einiges getan.
Ja, ist natürlich sehr, sehr erfreulich. Man muss dazu sagen, dass natürlich auch an einer Universität wie der BOKU am Beginn immer eine Skepsis herrscht. Ja, weil es gibt ja die klassischen Wissenschaftler, die natürlich sagen, um Gottes Willen, ja, wie kann man jetzt Laien mit in Forschung mit einbinden? Da gibt es doch keine Qualitätskriterien dafür und so weiter. Das wird von der wissenschaftlichen Community nicht akzeptiert. Das war am Beginn sicher so und es gibt immer noch Leute, die natürlich so denken. Und da ist jetzt die BOKU sicher keine Ausnahmeuniversität. Das ist an anderen Universitäten genauso. Aber eben durch diese Citizen Science Aktivitäten an der BOKU, durch Schulungen, durch Weiterbildungen, durch Kurse, denke mal auch durch das Trommeln, durch das Rektorat und so weiter, hat sich natürlich das geändert. Ja, und das spiegelt sich natürlich jetzt durch diese Citizen Science Projekte an der BOKU wieder. Und wenn man die Homepage, und das habe ich heute natürlich in Vorbereitung gemacht, Österreich forscht, sich anschaut, so hat sich das ja gewaltig entwickelt. Es gibt ja fast kein Fachgebiet mehr, wo es eben kein Citizen Science Projekt gibt. Und warum hat sich das noch so positiv entwickelt? Es haben Gott sei Dank auch die Fördergeber letztendlich eben über Forschungsmittel erkannt, dass Citizen Science offensichtlich einen Mehrwert haben kann. Und Universitäten sind von Fördergebern abhängig. Ja, das ist leider so. Das Geld, das eine Universität vom Staat kriegt, das reicht aus, um die Lehre abzuhalten. Das reicht aus für die Grundfinanzierung. Aber um Wissenschaft zu betreiben, in manchen Bereichen, könnte man wahrscheinlich Mitte Jänner zum Arbeiten aufhören. In Bereichen in der Biologie beispielsweise, Chemie und so weiter, weil es einfach keine Gelder gibt. Das heißt, die Leute müssen um Drittmittel sich bemühen. Ja? Und da ist sicher ein Anreiz, dass eben sowohl bei nationalen Fördergebern als auch bei europäischen Fördergebern jetzt eben Zusatzmodule oft gefördert werden, zum Beispiel beim Grundlagenforschungsfonds in Österreich ist das der FWF. Wenn man ein FWF-Projekt hat und es gibt Sinn, Mitbürgerinnen sozusagen einzubinden in Projekte, dann gibt es eine Zusatzfinanzierung. Und das gibt es eben nicht nur jetzt bei der Grundlagenforschung, das passiert auch immer mehr in der angewandten Forschung. Und auch auf europäischer Ebene gibt es bei sehr vielen Projektseinreichungen, in Europa heißt das große Programm momentan Horizon Europe, gibt es eben sogenannte Citizen Science Komponenten, Citizen Science Module, wo eben sogar oft verpflichtend ist, notwendig ist, eben hier zu beschreiben, wie man die Gesellschaft einbindet. Und das ist sicher auch ein Grund, also quasi Awareness Raising, das heißt die Leute bewusst machen, überhaupt einmal, was Citizen Science ist. Ich glaube immer noch, dass auch an der BOKU 20-30% der Forscherinnen nicht exakt beschreiben können, was Citizen Science ist. Das heißt, Awareness Raising war ganz, ganz wichtig, diese Bewusstseinsbildung. Dann natürlich eben, dass auch von Seiten der Fördergeber das verlangt wird oder zumindest eben unterstützt wird. Und dann natürlich, dass die Bildungs- und die Wissenschaftspolitik erkannt hat, dass die dritte Mission eine Bedeutung hat. Ja. Und Third Mission, wie gesagt, ist ein breites Feld. Aber Citizen Science ist eine Möglichkeit, das eben sinnvoll zu betreiben. Man kann eben, wenn es das Projekt hergibt, eben einen Mehrwert rausholen, weil man die Leute sozusagen beteiligt, weil sie mitgestalten, weil sie mit Daten sammeln oder vielleicht sogar schon von Beginn an in ein Citizen Science Projekt eingebunden werden. Und dann fällt es natürlich auch im weitesten Sinn für mich immer unter Kommunikation von Wissenschaft mit der Gesellschaft. Wir haben ja ein großes Problem in Österreich, was die Wissenschaftsskepsis betrifft. Und wenn ich dann lese, dass in Citizen Science Projekte inzwischen schon weit über 100.000 Österreicherinnen, oder wahrscheinlich über die Jahre sind schon 200.000, 300.000 Österreicher involviert sind, sind das ja Privatpersonen, die nichts dafür zahlt kriegen, die aber committed sind, die einmal mit dem Elfenbeinturm Universität in Kontakt kommen, vielleicht sehen, dass das ganz normale Leute sind, ja, und nicht irgendwie abgehobene Professorinnen und Professoren. Und dadurch kriegt man wahrscheinlich ein ganz anderes Bild von der Wissenschaft und es geht dann auch diese Skepsis verloren, die in Österreich ja, wie wir ja aus Corona-Zeiten wissen, weiter verbreitet ist wie in anderen europäischen Ländern. Das heißt, es sind viele Facetten, dass da an der BOKU, das sind inzwischen 11 Citizen Science Projekte an der BOKU laufen, und es wird auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Das heißt, je mehr da passiert, je mehr Schulungen das es gibt, je mehr Interaktionen da passieren, umso mehr wird dieser akzeptiert in der Community. Es ist ja noch nicht so lange aus. Wie gesagt, Citizen Science Netzwerk 2017, jetzt haben wir 2024. 2030 ist wahrscheinlich dann vielleicht einfach ganz normal, dass man überlegt, wenn man ein Forschungsprojekt einreicht, ob es sowas wie eine Citizen Science Komponente gibt.
Ja, und die Plattform Österreich forscht wurde ja auch schon 2014 gegründet. Das heißt, sie haben jetzt 10 Jahre Jubiläum heuer. Also mal schauen. Ja,
ja, und ich finde es sehr beeindruckend. Das ist sehr übersichtlich gestaltet. Ja, es klingt jetzt ein bisschen komisch. Es ist für jeden was dabei. Ja, also von Naturbeobachtungen bis zum alternativen Lebensmittel, habe ich gesehen. Also die Bandbreite ist inzwischen wirklich beeindruckend. Hat mich auch beeindruckt, muss ich gestehen.
Wir kommen noch schon zur Schlussfrage. Wo sollte sich Ihrer Ansicht nach Citizen Science hinentwickeln? Also einerseits sowohl in Österreich, aber vielleicht auch in Europa oder weltweit?
Naja, vielleicht einmal zuerst an der BOKU. Das Ziel an der BOKU ist einmal, dass eben vielleicht 2030 jeder, der an die BOKU kommt und neu angestellt wird, also quasi vom jungen Postdoc angefangen bis zum berufenen Professor, eben relativ rasch mit Citizen Science oder mit der Idee von Citizen Science in Kontakt kommt. Wir haben ja sehr viele Schulungsprogramme in unserer Universität und Citizen Science ist eines davon. Und ich glaube, da haben wir noch Luft nach oben, obwohl die BOKU, glaube ich, schon eine Führungsrolle hat. BOKU intern, und das sieht man auch bei manchen Schulungen, könnte das Interesse noch größer sein. Da müssen wir dran arbeiten. Österreichweit wäre das Ziel, dass es wirklich alle Universitäten durchdringt. Da gibt es noch sehr, sehr große Unterschiede, auch was so die Grundskepsis und das Abwehrverhalten betrifft. Auch da sieht man sehr deutlich, dass das an Universitäten immer natürlich personengetrieben ist. Und die BOKU ist zwar eine mittelgroße Universität und da ist halt einmal, hat den großen Vorteil, dass der Draht zum Rektorat immer relativ kurz ist. Bei großen Universitäten, Volluniversitäten, gibt es da natürlich sowas wie eine gläserne Decke. Da muss der Druck von unten dann oft schon sehr groß sein, dass sozusagen diese Themen dann auch ins Rektorat durchdringen und dann als wichtig erkannt werden. Aber auch da passiert sehr viel. Universitäten müssen ja auch dem Wissenschaftsministerium jedes Jahr Rechenschaft ablegen und schließen Verträge ab mit dem Wissenschaftsministerium und sogenannte Leistungsvereinbarungen. Quasi sowas wie die Projektvorhaben für die nächsten Jahre. Und das Thema Citizen Science ist jetzt schon seit 6 Jahren, also seit 2 Leistungsvereinbarungsperioden, immer auch ein Must-Have von Seiten des Ministeriums sozusagen, dass das abgebildet wird. Das heißt, die Unis können gar nicht anders, sie müssen sich mit dem auseinandersetzen. Das heißt, auch da würde ich erwarten, dass vielleicht in einer Perspektive bis 2030 eben auch da viel passiert. Und weltweit ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Also europaweit kann ich jetzt noch nicht so gut beurteilen. Also Österreich und Deutschland hat relativ viel schon gemacht. Jetzt gibt es das European Network und diese globale Partnerschaft, wie es bezeichnet wird, wurde jetzt vor 1,5 Jahren einmal in die Wege geleitet. Da gibt es wahrscheinlich, würde ich jetzt einmal annehmen, sehr, sehr große Unterschiede, was die Einbindung von Citizen Scientists in Forschungsvorhaben betrifft in manchen Ländern. Also es wird von der UNO unterstützt, ja, aber da ist wahrscheinlich die Bandbreite noch sehr, sehr groß, von gar nicht bis sehr gut einbinden. Also da wird es in den nächsten Jahren auch noch viel tun.
Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Dankeschön.
Wie immer an dieser Stelle kommen wir nun zu unserem Österreich-Forscht-Tipp des Monats. Diesmal hat uns wieder einmal Daniel Dörler, einer der Koordinatoren von Österreich Forscht, diesen mitgebracht.
Der Sommer steht vor der Tür und damit beginnt für viele auch die Ferienzeit. Die vielen Citizen Science Projekte auf Österreich Forscht machen aber keine Sommerpause, sondern bieten sich gerade im Sommer sehr für die Teilnahme an. Beispielsweise kann jetzt im Juni die rotstirnige Dolchwespe beobachtet und an das Projekt des Naturhistorischen Museums Wien gemeldet werden. Auch die Meldung der Auswirkungen der Wetterkapriolen der letzten Wochen an das Projekt Wettermelden.at kann der Forschung dabei helfen, die Vorhersagen zu verbessern. In Vorarlberg können KatzenbesitzerInnen die Jagdbeute ihrer Katzen bei der Inatura Naturschau in Dornbirn vorbeibringen, damit Daten zu den heimischen Kleinsäugern gesammelt werden können. In Wien kann man sich am Projekt Urbane Hitzegeschichten beteiligen, um die vielfältigen Betroffenheiten und Ansprüche von StadtbewohnerInnen sichtbar zu machen. Und wen die Gelsen oder Mücken plagen, der kann diese an das Projekt Mosquito Alert melden. Denn unter diesen für uns oft lästigen Insekten befinden sich auch ein paar exotische Arten, deren Ausbreitung studiert wird. Mehr spannende Sommerprojekte und auch ein paar Gründe, warum eine Teilnahme in einem Citizen Science Projekt gerade im Sommer Sinn macht, finden Sie im aktuellen Blogbeitrag auf Österreich Forscht. Schauen Sie vorbei und forschen Sie mit.
Vielen Dank für deinen Tipp, Daniel. Alle Infos dazu finden Sie wie immer in der Sendungsbeschreibung.
Hiermit kommen wir auch schon zum Ende dieser Ausgabe von Wissen macht Leute, dem Citizen Science Podcast von Österreich Forscht. Wir möchten uns nochmal herzlich bei Christian Obinger für das spannende Gespräch bedanken und hoffen, Sie, liebe HörerInnen, fanden auch diese neue Perspektive auf Citizen Science so spannend wie wir.
Allgemeine Informationen zu Citizen Science, eine Übersicht von anderen Projekten, bei denen Sie mitforschen können, sowie unseren Blog finden Sie unter www.citizen-science.at. Bei Fragen oder für Feedback können Sie uns außerdem gerne via E-Mail an office@citizen-science.at kontaktieren.
Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen alles Gute. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und forschen Sie mit!
Wissen macht Leute.
Wissen macht Leute ist der Podcast von Österreich Forscht, der österreichischen Citizen Science Plattform. Wir sprechen mit WissenschaftlerInnen und beteiligten BürgerInnen, um ihren persönlichen Bezug zur Wissenschaft zu erkunden und um Sie, liebe HörerInnen, zum Mitforschen zu ermutigen. Durch Citizen Science können Sie nämlich nicht nur selbst mitforschen, sondern auch unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten. Außerdem berichten wir über Veranstaltungen wie etwa Citizen Science Konferenzen und stellen Forschungsprojekte sowie Institutionen aus Österreich und darüber hinaus vor. Neue Folgen von Wissen macht Leute erscheinen immer am 3. Montag im Monat um 14 Uhr auf Radio Orange 94.0 und sind anschließend auf weiteren freien Radios in Österreich sowie auch auf diversen Podcast-Plattformen zu hören. Wir freuen uns, wenn Sie Wissen macht Leute dort abonnieren und bewerten. Gerne können Sie uns auch, wie bereits in der Sendung erwähnt, Ihr persönliches Feedback oder Ideen per E-Mail zukommen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.